Guten Morgen, liebe Gemeinde, alle, die uns heute zuhören oder die auch hier zu Besuch sind. Ich freue mich heute, diesen Tag mit euch gemeinsam in das Wort Gottes hineinzuschauen und so wie ja auch Daniel auch schon erwähnt hat in der Einleitung und sehen, wo wir eigentlich die Treue Gottes erleben, wo die Treue Gottes uns in der Bibel erwähnt wird. Und was eigentlich Gottes Treue ist und wann er uns auch begegnet. Am Anfang des Jahres, wie kam ich auf diesen Text? Also, wir haben mit meinen Frauen einen Bibelleseplan und im Jahr durch die Bibel. Und so haben wir am Anfang des Jahres mit Mose angefangen, erste Buch Mose. Und dann bin ich auf einen Text gestoßen, wo ich sagen muss, das hat mich sehr bewegt und wo ich auch einige Zeit auch damit gekämpft habe, aber auch überlegt, wie Gott handelt. Und auf keinen Fall stellte ich Gott in die Kritik oder noch irgendwas, aber ich wollte verstehen, Gott, warum? Wieso? Wieso handelst du so, wie du handelst? Und das ist im 1. Mose, eigentlich ist der Predigtext heute aus 1. Mose 21, aber es hat schon in Kapitel 14 angefangen, wo Abraham berufen wird. Und Abraham ist ein Mann, der so in der Bibel, von dem wir unheimlich sehr viel lernen können. Und wie kam ich jetzt auf diesen Text oder wie wurde es mir noch in Erinnerung nochmal gerufen? Und jetzt, wo wir zum Ende so langsam kommen, Ende des Jahres, haben wir letzte Woche Hebräer gelesen. Und Hebräer 11, da werden die Glaubenshelden. Und die kennen wir alle, ja. Also Hebräer 11, die Glaubenshelden, wo einer nach dem anderen uns aufgezählt wird. Und dann ist eine Sache mir aufgefallen, wieder dieser Abraham. In Hebräer 11, unter den Glaubenshelden, ist der Abraham der Einzige, der 12 Verse bekommt. Alle anderen liegen unter 12. Mose liegt bei 9, Abraham der Spitzenreiter, als Glaubensheld mit 12 Versen. Und ich dachte, Mensch, das ist ja interessant, ich muss nochmal zurückblättern, was war am Anfang des Jahres? Und so habe ich nochmal zurückgeblättert und habe mir nochmal den Text angeschaut, was mich bewegt, wo ich auch mich auseinander mitgesetzt habe, um auch Gott mehr zu verstehen. Und so bin ich auch, oder so habe ich diese Entscheidung getroffen, auch über diesen Text zu predigen. Jetzt ist meine Frage an euch, und vielleicht sitzt du zu Hause vor der Kamera, vielleicht sitzt du an einem Tisch, so möchte ich ermutigen, dass du dir ein Blatt zur Hand nimmst. Manche haben auch hier Blöcke, machen sich Notizen zu der Predigt, ist auch gut. Und dass du dir vielleicht eine Tabelle machst und vielleicht eine Woche zurückdenkst und überlegst, wo habe ich Spannungen, wo habe ich Konflikte gehabt? Wo war es die vergangene Woche, wo es so gelaufen ist, wie ich mir eigentlich gar nicht gewünscht habe? Vielleicht war letzte Woche bei dir sauber und du sagst, ja, da kann ich aber nichts dazu schreiben. Da geh mal ein Quartal zurück, nimm mal 3 Monate. Wo war es in den letzten 3 Monaten? Vielleicht auch in den 3 Monaten war alles sauber. Dann nimm das halbe Jahr, dann nimm das ganze Jahr. Nimm dir Zeit, nicht jetzt. Lass dich nicht von der Predigt ablenken. Aber nimm dir Zeit und reflektiere es zurück. Wir als Familie, wir sitzen am Silvester und wir reflektieren sehr oft als Familie, was war vergangene Jahr? Wo haben wir Gottes Treue erlebt? Wie war es? Was haben wir erlebt? Was war gut? Was war nicht so gut? Und wir reden als Familie. Und das ist immer sehr interessant, welche Gespräche daraus entstehen. Und jetzt, wo du diese Tabelle vielleicht erstellt hast, wo Spannungen, wo Konflikte, wo es nicht so gelaufen ist, wie du dir das gewünscht hättest, und dann möchte ich dich bitten, die zweite Spalte zu machen und dann sagen, in diesem Konflikt, wo habe ich dort Gottes Treue erlebt? Wo war Gott mir dort treu? In meinem Konflikt, in meinem Versagen, in meinem Fehltritt, wo finde ich dort die Treue Gottes? In Spannungen Gottes Treue erleben. Das ist die Überschrift heute von meiner Predigt, in Spannungen Gottes Treue erleben. Ich will dir einige Bibelverse mitgeben, wo Gott dir und mir in seinem Wort seine Treue gegeben hat, Ich bin bei euch alle Tage, sagt Jesus. Das ist eine Zusage. Ich bin bei euch alle Tage. So ist er treu und gerecht, Johannes Evangelium, und vergibt und reinigt dich. Er ist treu. Niemand kann dich aus meiner Hand rausreißen. Vielleicht hast du die Momente gehabt, wo du gesagt hast, ich bin von Gott verlassen. Und dann sagt er, niemand und nichts kann dich aus meiner Hand rausreißen. Seine Gnade, auch der Psalmschreiber sagt, seine Gnade hört niemals auf. Das sind nur so einige Bibelversen, wo du vielleicht deine Tabelle fortsetzen kannst, wo du deine Tabelle machen kannst. Wo habe ich die Treue Gottes erlebt? Lass uns zu unserem Text kommen und sehen, welche Personen sind da betroffen. Da war einmal Abraham, da war die Sarah und da war die Magd, die Hagar und der Ismael. Das sind so die Leute, die heute uns erwähnen. Der Isaac wird noch mitgenommen nachher, oder der Isaac ist Geburt, und dadurch entsteht auch eigentlich der große Konflikt in der Familie oder in den Zelten Abrahams. Und ich möchte mit uns aus 1. Mose 21 lesen, vom Verse 1 bis Vers 21. Also 1. Mose 21, von Verse 1 bis 21. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar den Abraham einen Sohn. Und in seinem Alter, zu bestimmter Zeit, wie Gott verheißen hat. Und Abraham gab seinen Sohn, der ihm geboren wurde, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt Isaak, seinen Sohn, als er 8 Tage alt war, wie es ihm Gott geboten hat. Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm der Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und sprach, wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe, in seinem Alter. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte einen großen Mahl an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah, dass der Sohn, der Hagar, der ägyptische Magd, den sie, den Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Da sprach sie zum Abraham, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht Erbe mit meinem Sohn Isaak sein. Diese Worte missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham, er soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme, denn Isaak soll dir ein Samen berufen werden. Doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Samen ist. Da stand Abraham am Morgen früh auf und nahm Brot und einen Schlauch voll Wasser, gab es Hagar und legte es auf ihre Schulter. Er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort. Und sie gingen und irrten umher in der Wüste von Beersheba. Als nun das Wasser im Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch, und sie ging hin und setzte sich gegenüber einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sprach, ich kann das Sterben des Knabens nicht mehr ansehen. Und sie sah ihn gegenüber, erhob ihre Stimme und weinte. Da hörte Gott die Stimme des Knaben, und der Engel Gottes rief der Hagar vom Himmel herzu und sprach zu ihr, was ist mit dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme deinen Knaben erhört. Da, wo er liegt, steh auf, nimm den Knaben und halte ihn fest an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab den Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben, der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus den Landen Ägypten. Ein etwas längerer Text und mit sehr viel Information, und vor allem auch geht es auch sehr viel in die, was geschah bis dahin, bevor es zu diesem Konflikt kommt. Sarah und Abraham wurde ein Sohn versprochen. Abraham hat einen Bund mit Gott. Wir lesen ab 14 Kapiteln im 1. Mose, wo Gott ihn beruft, im Zirkel von 70 Jahren. Abraham war circa 70 Jahre alt, wo Gott ihn beruft. Und er glaubt Gott und macht oder wagt auch diese Schritte zu gehen. Und er geht und es vergeht eine Zeit lang. Und die haben immer noch kein Nachkommen. Und Abraham und Sarah versuchen eine Abkürzung zu nehmen. Und meinen, es wäre auch okay so. Indem die Magd, Sarah schickt den Abraham zu der Magd, zu der Ägypterin. Sie wird schwanger, sie bekommt ein Kind. Und das Leben geht weiter bei denen. Doch der Konflikt oder das, was Gott verheißen hat, ist damit nicht geendet. Und das ist nicht der Sohn, der ihnen versprochen wurde. Und es kommt diese Zeit, es war eine schwierige Zeit, die Magd wurde gedemütigt von Sarah, ihr ging es schlecht im Hause Abrahams, die flieht irgendwann mal und begegnet den Engel in der Wüste und der Engel in der Wüste sagt, kehre zurück zu Sarah, lass dich demütigen. Und dann kommt eine Verheißung zu ihr, denn ich will auch aus deinem oder ich will auch dein Nachkommen segnen. Den Ismael. Und die kehrt zurück und lässt sich demütigen. Und es kommt dieser Zeitpunkt, wo Gott den Abraham begegnet und sagt, in einem Jahr will ich wiederkommen. Und deine Frau wird den Sohn bekommen. Und den sollst du Isaak nennen. Diese zwei Namen, Isaak und Ismael, und zwei Bedeutungen. Der eine heißt, lächeln, der Isaak. Der andere heißt, Gott hört oder er hört. Zwei Namen, die Bedeutung haben. Es war damals in dem Zeitalter sehr wichtig, dass die Namen auch eine Bedeutung hatten, oder man ist auch dem hinterhergegangen und die Bedeutung war halt des Namens sehr wichtig. Und so kommt dieser Konflikt, den in Kapitel 21, den wir sehen, jetzt kommt er eigentlich zum Ausbruch. Der Ismael, der vorher von der Magd geboren war, er ist mittlerweile so im Teenie-Alter, schätzungsweise wahrscheinlich 12 Jahre, zwischen 12 und 17 Jahre ist er alt. Weiß man nicht genau, aber so ungefähr bewegen wir uns. Und jetzt wird der Isaak geboren. Jetzt kommt dieses Nachkommen, wo lange darauf Leute gewartet, also Abraham und Sarah lange darauf gewartet haben. Was passiert eigentlich im Hause jetzt Abrahams? Da sind drei Punkte. Bei Hagar löst es Trauer aus. Lesen wir. Bei Sarah und Abraham dagegen Freude. Auf einer Seite Freude, auf anderer Seite Trauer. Sehen wir. Bei Abraham ist die Freude doch nur begrenzt. Jetzt hat er diesen Sohn, den Isaak. Aber er hat auch den Sohn Ismael. Die Freude ist ja nur begrenzt bei Abraham. Das sehen wir auch nachher in unserem Textabschnitt. Die Sarah freut sich. Sarah hat die Freude, dass Gott ihr den Sohn geschenkt hat. Gott hat sein Wort trotz vieler Hindernissen und Rückschlägen wahr werden lassen. Das, was er versprochen hat vor 30 Jahren, das wird jetzt wahr. 30 Jahre auf Gottes Versprechen warten. Das wird jetzt wahr. Sarah hat Freude. Lang ersehnter Sohn, er kommt zur Welt. Lange dafür gekämpft. Sie war frustriert. Sie musste Schmach tragen von der Magd. Aber jetzt ist der Zeitpunkt da. Und wir sehen im ersten Vers, und doch hatte Gott es sie nicht vergessen. Gott vergisst nicht die Sarah. Das, was Gott ihr versprochen hat, er vergisst sie nicht. Im ersten Vers heißt es, und der Herr suchte Sarah heim. Gott hat sein Versprechen nicht vergessen. Es liegt viel Leid, viel Trauer, viel Hinterfragung. Und dann fängt der erste Vers, und Gott suchte Sarah heim, weil er sie nicht vergessen hat. Und dann geht es weiter, wie Gott selbst verheißen hat. Gott sucht Sarah heim, wie er verheißen hat. Er hat Sarah versprochen, dass er sich ihr annehmen würde. Und er stand zu seinem Wort auch. Im Vers 2 lesen wir, und der Herr handelt an Sarah, wie er geredet hat. Im Vers 1 noch. Er handelt auch so, wie er geredet hat. Das, was ich dir zugesagt habe, das, was ich dir versprochen habe, das wird auch geschehen. Und Sarah wurde schwanger, Vers 2, und gebar Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu bestimmter Zeit, wie ihm Gott verheißen hat. In diesen ersten beiden Versen sehen wir dreimal wird es betont, dass Gottes Zusage und Verheißungen erfüllt werden. Das, was Gott sagt, das geschieht auch. Erinnern wir uns nochmal an die Schöpfung. Denken wir an die Schöpfung zurück. Gott sagt und es wird. Wenn Gott sagt, es wird Licht, dann wird es Licht. Wenn Gott Leben gibt, dann wird es Leben. Wenn Gott was sagt, so geschieht es. Genauso ist es mit Verheißungen. Wenn Gott was verheißt, dann wird es auch geschehen. Wir sehen an Sarah. Sarah erlebt eine unheimlich große Freude mit der Geburt Isaaks. Darauf, worauf sie gewartet hat. Das, was ihr verheißen wurde, das, was ihr versprochen wurde, das darf sie an dem Tag empfangen. Vom Gott selbst. Gott sucht sie heim. Gott begegnet ihr. Lass uns den Abraham anschauen. Wie war die Freude bei Abraham? Abraham wird beschenkt. Welche eine Überraschung. Eine Überraschung, im Vers 2 wird es erwähnt. Und Sarah gebar den Abraham einen Sohn. Eine Freude, eine Überraschung für Abraham. Es geht doch in Erfüllung. Das, was mir versprochen wurde, es geht in Erfüllung. Wir lesen vom Vers 5, vom Vers 2 bis Vers 7, siebenmal wird von der Freude Abrahams geredet. Die erste, Sarah gebar den Abraham einen Sohn. Dann die zweite Freude, und Abraham gab seinen Sohn, der ihm geboren wurde, einen Namen. Von Sarah. Die dritte, Abraham war 100 Jahre, als ihm Sarah seinen Sohn gebar. Und so geht es weiter bis zum Vers 7. Wird es siebenmal erwähnt, wie groß die Freude bei Abraham gewesen sein muss. Abraham feiert die Entwöhnung von seinem Sohn. Und es wird so oft betont, die Freude des Abrahams. Welche Freude muss er gehabt haben? Und doch beschränkt. Weil im Hinterkopf ist immer noch der Isaak auch da. Diese Abkürzung, die er irgendwann mal genommen hat. Das, was nicht nach Plan Gottes lief. Das, was Gott sich eigentlich nicht vorgestellt hat. Gott geht seinen Weg mit Abraham. Und dann kommen wir, wo Abraham auch eigentlich Leid erlebt, vom Verse 9 eigentlich bis Vers 14 muss Abraham Leid erleben. Wo eine Zeit, die sehr schwer für Abraham wird. Wo eine Zeit, wo seine Frau Sarah von ihm verlangt, seinen Sohn wegzuschicken. Wo sie ihm sagt, schicken weg. Es kommt zu einem Zeitpunkt, der Zeit der Entwöhnung, ein Fest macht der Abraham. Und dieser Isaak, der mittlerweile auch alt genug war, der auch festgestellt hat, ich bin nicht mehr der Erbe, sondern da ist die Sarah, die den Sohn geboren hat, der verheißen wurde. Er ist der Erbe. Er treibt mit dem Isaak mutwillig. Er lacht ihn aus. Er verspottet ihn. Er geht einen Schritt zu weit. Und die Mutter vom Isaak beobachtet das alles im Verse 8. Und im Vers 9 dreht sie sich zu Abraham um und sagt oder verlangt, was für uns, was für mich so unverständlich war und wo ich sagen musste, Mensch, wie kann man so handeln? Wo ist dort die Liebe? Wo die Sarah sagt, treib diese Magd und ihren Sohn weg von hier. Ich kann nicht mehr mit denen unter einem Dach leben. Treib die weg. Und wisst ihr, für mich war das, an diesem Vers muss ich stehen bleiben. An diesem Vers musste ich Halt machen und überlegen. Abraham, wie handelst du jetzt richtig? Auch das ist dein Fleisch und Blut. Und ich versetzte mich in diese Situation und ich musste mich fragen, wie sehr liebe ich meine Kinder? Wie wertvoll sind sie mir? Und egal, was geschehen würde, ich würde zu jedem einzelnen meinen Kind dazustehen. Doch hier wird von Abraham was verlangt, was meiner Meinung nach ist, unmenschlich. Treib deinen Sohn weg von hier. Ich kann nicht mit ihm unter einem Dach leben. Was für eine Entscheidung muss Abraham treffen? Wie hart muss diese Zeit für Abraham gewesen sein. Und ich bin zu einem Punkt gekommen, zu einem Punkt in diesem Text, wo ich sehen kann und wo ich einfach für mich auch eine Lehre rausziehen kann. Abraham wird auf die Probe gestellt, ob er Gott vertraut. Abraham muss durch die Schule gehen und Gottvertrauen lernen. Abraham muss viele Tiefschläge erleiden. Abraham muss sich Gedanken machen. Abraham muss sich überlegen, was ist, wenn? Und diese Frage oder dieser Satz, was ist, wenn? Wenn Isaak stirbt, ich habe den Ismael fortgetrieben. Was ist, wenn dem Isaak irgendwas zustoßt? Den Ismael habe ich auch verloren. Was ist, wenn? Und man könnte sich sehr, sehr viele Fragen stellen. Was ist, wenn? Aber mit diesen Was ist, wenn? Mach ich mir den zweiten Boden unter den Füßen. Und das Gottvertrauen ist gar nicht mehr da. Doch Gott möchte von Abraham, dass er ihm alleine vertraut. Und er begegnet Abraham in Vers 10. In Vers 10 sagt die Sarah zu dem Abraham, aber er begegnet ihn in Vers 11 und 12. Und weist darauf hin, Gott selbst, zum Abraham und sagt ihm, hör auf deine Frau, Hör auf die Sarah und schicke sie fort. Hör auf die. Und Gott sprach zu Abraham im Vers 12, er soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf die Stimme. Denn Isaac soll dir einsam berufen werden. Abraham wird tief auf die Probe gestellt. Vertraue mir. Auch für die werde ich sorgen. Aber hier ist das, was geschehen sollte. Hier passiert das, was ich verheißen habe. Im Vers 13, doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Samen ist. Was für eine Zusage für Abraham. Abraham, mach dir keine Sorgen. Auch für ihn werde ich sorgen. Auch er ist in meiner Hand. Auch den lasse ich nicht aus meinen Augen heraus. Auch für ihn werde ich da sein. Aber höre jetzt auf deine Frau und geh diesen Schritt, den ich von dir haben möchte. Die Frage, die hier entsteht, Abraham, glaubst du Gott? Glaubst du Gott, dass er für dich sorgen wird? Eine Frage an uns alle. Wenn wir vielleicht in einem tiefen Tal sind, wo ist da mein Glauben? Wie sehr glaube ich Gott an die Verheißungen? Ich bin bei euch alle Tage. Niemand kann dich aus meiner Hand rausreißen. Dort, wenn du vielleicht am Boden liegst, seine Gnade hört niemals auf. Wie sieht es in deinem Leben aus? Wisst ihr, was wir von Abraham lesen? In Abraham, und ich musste nachschlagen, wie oft Abraham im Neuen Testament eigentlich erwähnt wird. Nicht nur im Hebräerbrief. Paulus schreibt, trotz seinem hohen Alter wurde sein Glauben nicht schwach. Römer 4, Vers 18. Trotz seinem hohen Alter wurde Abrahams Glauben nicht schwach. Was für ein Glauben muss er gehabt haben? Ich schicke diese Frau weg, aber ich glaube an den, der mir die Verheißung gegeben hat. Er wird auch für die sorgen. Abraham vertraut Gott. Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es bei dir heute aus? Wie ist dein Vertrauen, wenn du in Spannungen, wenn du Konflikt erlebst? Vertraust du Gott? Siehst du seine Treue in dem Konflikt, in deinem persönlichen Konflikt, den du vielleicht führst? Wo ist dort bei dir die Treue Gottes? Erlebst du die überhaupt? Abraham durfte es erleben. Abraham durfte davon schreiben. Abraham erzählt davon. Der Isaac wurde ihm gegeben. Jetzt kommen wir zur dritten und vierten Person. Und das sind die Personen, die es hart getroffen hat. Das ist die Hagar und Ismael. Hagar und Ismael trifft es hart. Bis jetzt war es alles gut. Bis jetzt lebten sie unter einem Dach, wo die Versorgung da war. Abraham war derjenige, der für die gesorgt hat. Im Hause Abrahams zu leben, war es schön. Du warst versorgt. Dort waren Menschen, die um dich waren, die für dich gesorgt haben. Bis jetzt hatte Ismael und Hagar davon Profit getragen. Doch jetzt ist der Punkt gekommen, wo Abraham eigentlich die Entscheidung trifft und schickt sie von seinen Zelten, von seiner Umgebung, schickt er die weg. Und er schickt die nicht irgendwohin weg, wo er denen sagt, ich gebe euch ein Zelt, ich gebe euch ein Guthaben, euch wird es gut gehen. Davon wird nicht erwähnt. Es wird erwähnt, er schickt sie in die Wüste. Wisst ihr, was in der Wüste ist? eine Hitze und Sand. Mehr ist da nichts. Und seht zu, wie ihr dort überlebt. Eine harte Entscheidung. Hart, wo es den Ismael und die Hagar trifft. Wir lesen ab Vers 14. Da stand Abram früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schulter, dazu den Knaben und schickte sie fort. Abram bleibt nicht im Bett liegen. Abram steht früh auf. Er gibt den Brot, er packt den Brot ein. Er gibt Schlauch mit Wasser. Eine Zisterne würden wir heute, oder Kanister würden wir heute sagen, ja. Er versorgt die. Das, was in Abrams Hand noch möglich war, das, was er machen konnte, das tut er. Er versorgt sie. Er gibt ihnen Brot und Wasser und schickt sie fort. Und das war eine Trennung für immer. Für Abram war es bewusst, ich trenne mich für immer von meinem Sohn. Er schickt sie weg in die Wüste und da trifft das Schicksal sie sehr, sehr schwer. Das Wasser geht irgendwann mal aus. Das Brot ist alle und der Knabe verdurstet. Jetzt die Mutter da, in der Wüste verirrt, wissen gar nicht, wo die sind. Wissen weder ein noch aus. Und es bleibt nichts anderes. Die Mutter, die Hagar, die weint und sagt, ich kann nicht sehen, wie mein Sohn umkommt. Und auch diese Geschichte wird hier uns geschildert. Eine harte Geschichte, wo man sagen könnte, vielleicht, das könnte man eigentlich herauslassen. Und in diesem Konflikt, in dieser Spannung, darf die Hagar und Ismael Gottes Treue auch erleben. Gott führt die dahin und lässt auch seine treue Hand auch über die leuchten. Sie sage, Mensch, was für eine Gnade, was für ein Leben im Segen des Herrn. Bis jetzt war der Ismael der Liebling, der Mittelpunkt. Es drehte sich alles um ihn. Auf einmal entsteht eine Situation und er verkraftet diese Situation sehr schlecht. Es dreht sich auf einmal nicht mehr um Ismael, auf einmal dreht sich alles um Isaac. Und man würde wahrscheinlich heute sagen, dem brennen einige Sicherungen durch, indem er Mutwill mit ihm treibt, mit dem Isaac, indem er ihn verspottet, indem er über ihn lacht. Im Vers 19, in diese Wüste, wird eine Gebetserhörung uns geschildert. Gott hört. Der Name des Ismaels. Gott hört und er hört von Mutter und von dem Knaben das Gebet. Und Gott begegnet selbst. Dieser Engel des Herrn begegnet der Mutter und öffnet ihr die Augen und sagt, da ist die Quelle des Lebens. Da ist Brunnen. Dort wirst du Leben finden. Sie geht hin und füllt diese Schläuche und sättigt ihren Sohn. Und dann wird nochmal die Verheißung zum Schluss bestätigt, dass Gott auch mit ihm was Großes vorhat. Ich habe dazu einen Satz gelesen, wo ich auch mit zustimmen kann. Gott bewirkt eben in den Umsetzung seines Heilsplans oft mehr durch Wunden als durch Wunder. Wenn wir Gottes Heilsplan durchlesen, so sehen wir mehr Wunden als Wunder. Meine Frage in deinem Leben, wie sieht es in deinem Leben? Siehst du die Quelle des Lebens? Wie sieht es in deinem Leben aus? Die Hagar musste in die Wüste getrieben werden, damit sie die Quelle erlebt. Was ist deine Quelle des Lebens? Vertraust du Gott? Wir erinnern uns an die Samariterin im Neuen Testament. Ungefähr selbe Begegnung. Die ist am Brunnen und ihr erscheint Jesus. Und was sagt Jesus? Ich kann dir geben Wasser des Lebens. Meine Frage an uns heute, haben wir diese Quelle gesehen? Vertraust du diese Quelle? Schöpfst du aus dieser Quelle? Schöpfen wir aus dieser Quelle? Erleben wir die Treue Gottes in unseren Spannungen? Wie sieht es in deinem Leben? Wie sieht es in meinem Leben aus? Schwierigkeiten auf dem Weg, auf deinem und auf meinem Weg, ist für Gott kein Problem. Er handelt in deinem Leben und in meinem Leben. Die Zeit spielt bei Gott keine Rolle. Oft haben wir keine Zeit. Gott hat Zeit. Gott handelt nach seinem Zeitplan, nicht nach deinem und nach meinem. Aber er handelt. Das dürfen wir sicher sein. Und dort, wo die Wege für uns scheinen ungerade zu sein, schreibt Gott gerade seine Geschichte mit dir und mit mir. Die einzige Frage für dich und für mich: Vertraust du Gott? Abraham vertraute Gott in seinem hohen Alter. Ich möchte, dass auch du heute sagen kannst, wenn du vielleicht reflektierst, wenn du aufschreibst, deine Spannungen, deine Konflikte und in der zweiten Reihe die Treue, wo ich erleben durfte, die Treue, die ich sehen konnte, wo Gott mir begegnet ist. Und mein Wunsch für uns ist, dass wir von Abraham lernen und dass wir Gott vertrauen, dass wir auf diese Karte setzen, dass wir uns keinen zweiten Boden schaffen, dass wir uns keine zweite Hintertür offen lassen, sondern allein auf den Herrn, allein auf Gott, dass wir von Abraham lernen und dass wir gehorsame Schritte gehen. Möge Gott uns dabei segnen und möge Gott uns auch dabei verändern. Amen.